Raus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
Ich habe mal am Strand geschlafen. Im Schlafsack und...
Schatz, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Themen.
Naja, auf jeden Fall hatte ich dann immer einen Hund, einen herrenlosen Hund, einen Streuner. Der hat immer an meinem Kopf geschlafen.
Und dir die Läuse, Flöhe.
Das auch wahrscheinlich, aber vor allen Dingen hat der mir die Leute vom Hals gehalten. Also der knurrte immer, wenn jemand kam, was mich dann auch aus dem Schlaf natürlich weckte. Ja, wenn ich mir das überlege, so auf dem Autoputt, damals noch durch Jugoslawien, dann auch mit dieser schönen Schwellenautobahn, das war ja auch so und mein Lieblingserlebnis war, da bin ich mit einer Freundin mit so einem Bus getrennt, das war irgendwie ein ganz netter junger Hippie und wir hatten natürlich nicht genug Platz, weil der im Bus auch noch irgendwie eine Freundin dabei hatte. Also mussten wir davor schlafen, also haben wir nachts auf irgendeiner Wiese angehalten, haben uns davor gelegt in unsere Schlafsäcke und ich wache am nächsten Tag auf und wir sind mitten auf dem Dorfplatz. Aha. Und alte Männer sitzen auf Parkbänken und starren uns an.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Einen ganz recht herzlich schönen, tollen Tag wünschen wir und sind in großer Urlaubslaune. Und das soll heute auch unser Thema sein. Hier sind wir, die Mutmacher, Hai und Suse Schumacher. Und sag mal, wie geht's dir jetzt so?
Ich würde so gerne deine Euphorie teilen, aber ich hatte am Donnerstag der vergangenen Woche so einen meiner letzten offiziellen Auftritte. Ich moderiere ja bei DWTV, also Deutsche Welle, Auslandsfernsehen, gelegentlich so eine Gesprächsrunde. Und da ging es originellerweise um das Thema Klimawandel, diese Riesenhitze in Nordamerika und Stürme und Starkwetter und.
Kanada, Brände.
So. Und Claudia Kempfert war mit dabei, die ist beim Deutschen Institut der Wirtschaft da die Klimaexpertin und wir redeten auch über das Thema Kompensation von Flugreisen.
Ja.
Und auf meine Frage hin, was man denn so praktisch tun kann als einzelner kleiner Wurm auf dieser Erde, sagte sie, ja, man kann diese Flüge tatsächlich richtig kompensieren. Atmosphäre, das ist ja so das gängige Modell.
Das heißt, da zahlt man der Fluggesellschaft noch einen
oben drauf? Nee, nicht oder? Der Fluggesellschaft, das sind unabhängige Organisationen, die haben unterschiedliche Projekte, also zum Beispiel in Asien bestimmte so Kohle- oder Holzfeuerungsanlagen, also ob das Herde oder Heizungen sind, durch Solaranlagen zu ersetzen.
Ja.
Ganz praktisch. Oder Aufforstungsgeschichten.
Genau.
So, Claudia Kempfert sagte, ein Flug nach New York, da muss sie halt manchmal dienstlich hin, würde sie privat kompensieren mit 1.500 Euro. Das sei der faire Preis, um das, was du da an CO2 durch deinen Flug verursachst, einigermaßen fair auszugleichen. Ich habe jetzt für 4 Sardinienflüge, also du, ich, die beiden Kinder, habe ich insgesamt irgendwie sowas wie 80 Euro bezahlt. Das ist jetzt im Vergleich zu 1.500 für einen nach New York schon ein bisschen sehr wenig. Und Michael, einer unserer geschätzten Zuhörer, den ich auch deswegen mag, weil er manchmal wunde Punkte drückt, hat gesagt, ich wünsche euch einen ganz tollen Urlaub, aber dass ihr fliegt, finde ich nicht so toll. Und ich gestehe, wir predigen hier immer Mutmach und Handeln und besser und
ja, ich weiß, das habe ich ja im letzten Mal schon angesprochen.
An diesem Punkt ist Knirsch.
Ja.
Und ich merke, es ist ein Punkt, an dem ich mich nicht gut fühle. Und deswegen habe ich gesagt, das, was wir, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Zweckentfremdung ist, aber das, was wir in diesem Monat über Steady bekommen haben, über unsere Community, die uns jeden Monat mit einem kleinen Betrag fördert.
Unseren Podcast unterstützt,
Unsere Podcast-Unterstützer www.steady.fm, .fm/wir.
Ja.
dass ich den Juli-Beitrag insgesamt, das sind irgendwie so 500, 600, 700 Euro, dass ich die irgendeinem von Claudia Kempfert für gut befundenen Klimaschutzprojekt nochmal zukommen lasse. Ja. Weil ich merke, das steht zwischen mir und einem glücklichen, unbeschwerten Urlaub.
Ja, bin ich voll bei dir.
Es quält, also
ja, mich quält das auch.
Ich möchte jetzt nicht heiliger sein, als ich bin. Was wahnsinnig schwer ist, gebe ich zu. Ja, aber das muss, dieser dunkle Fleck, so da, dieser Krümel muss noch vom Tisch. Ist das okay, Schatz?
Ich bin voll bei dir, weil mir geht es ja genauso.
Okay, also jetzt hoch die Hände, nicht nur Wochenende, sondern 2 Wochen Urlaub.
Genau, das heißt auch, dass wir 2 Experten-Podcasts schon aufgenommen haben.
Expertinnen.
Ja, stimmt, du hast recht. Expertinnen. Und die erste werden wir noch ankündigen. Die zweite ist dann eine Überraschung.
Ja.
Also nächsten Mittwoch, wenn wir nicht da sind, kommen wir mit Katrin Hinrichs, die du sehr, sehr gut kennst inzwischen, also zumindest über den Podcast, den ihr zusammen macht, und die Sexologin ist.
Ja, der Podcast heißt Ich frage für einen Freund.
Ein unschlagbarer Titel ist, finde
ich. Ja, rat mal, von wem er kommt.
Keine Ahnung, Katrin.
Ja, und da reden wir tatsächlich über, der heißt Sex-Podcast für Erwachsene, also Menschen in der zweiten Lebenshälfte, die vielleicht…
Radio 1-Hörer, oder?
Nee, die machen das auch nur für Erwachsene, ist ein bisschen geklaut. Und es geht jetzt nicht um diese Hi-Hi-Hi, Pipi-Kaka-Sex-Podcasts, von denen es ja auch eine Menge gibt, ist auch völlig in Ordnung. Da sind aber eher junge Leute, die da so ein bisschen rumkreischen. Sondern es geht eher, ich sag mal, um Menschen in der zweiten Lebenshälfte, die Sex natürlich auch super finden, aber vielleicht so ein bisschen von diesem olympischen höher, schneller, weiter, öfter, härter.
Die inzwischen vom Schrank springen oder so, ne?
Ja, da gibt es ganz viele hässliche Geschichten. Und Katrin hat diesen unschlagbaren Vorteil, die ist halt auch so unsere Altersklasse 50+.
Dann ist sie auch noch Hamburgerin und wirklich so eine…
So ein bisschen hanseatisch kühl.
Ja, aber auch sehr lustig, finde ich.
Sehr lustig und vor allen Dingen sehr offen, weil ich meine, es ist ja schon auch sehr Scham und Tabu besetzt und Katrin hat eine wunderbare Art, einfach darüber zu reden.
Ja, ohne dass es schamvoll wird, oder?
Nö, es ist durchaus heiter. Und ja, also selbst ich kann gelegentlich, ich habe meinen Lieblingswitz nicht untergebracht.
Was nimmst du denn mit Erotisches in den Urlaub für mich, Schatz?
Mein Lieblingswitz. Ich hätte gedacht, du.
Ist ja wieder nicht erotisch, aber okay.
Ich dachte, du fragst mich jetzt.
Wir haben da wieder so ganz unterschiedliche Vorstellungen, also kann das sein?
Okay, was ich Erotisches mitnehme in den Urlaub, das ist ja mal eine Frage für dich.
Ja, dass ich dann so angesprochen bin.
Also, so mein Tiger-Tanga zum Beispiel. Könnte sein, dass der ein bisschen kneift jetzt.
Oder
so
wie hieß denn dieser komische Film mit diesem
Borat?
Borat, genau.
Ja, mit diesem Einteiler. Damit wäre ich, glaube ich, selbst am Strand in Italien, wäre ich ein ziemlicher Hingucker.
Ja, glaube ich auch.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich auf Instagram mit so Geheimfotos wiederfinden möchte. Schatz, ich nehme mich mit. Ich bin einfach 90 Kilo geballte Erotik. Viele sagen, ich habe eine tolle Stimme, ich habe einen perfekten Körper.
Gesagt, Schatz.
Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem ganzen Testosteron. Also wir werden die Kinder ganz häufig zum Eis holen schicken. Und Schatzi, dann kannst du dich aber echt mal ganz warm anziehen.
Okay, wir werden das jetzt nicht vertiefen. Ich freue mich schon drauf. Ja? was solltest du vor dem Urlaub möglichst nicht machen? Die Tage vor dem Urlaub.
Ich kenne eine Falle von mir selber. Und zwar ist das die Erwartungsfalle. Ich habe bestimmte Bilder im Kopf, wie Dinge oder Gegenden oder eine Unterkunft oder irgendwas auszusehen hat.
Ja.
Und wenn das dann nicht so ist, wenn es noch viel besser ist, toll. Aber wenn es dann irgendwas gibt und ich denke mir immer, boah, jetzt habe ich mich so drauf gefreut und jetzt kostet das so ein Schweinegeld. Und jetzt ist das gar nicht wie im Katalog. Das fuchst mich unheimlich und ich weiß es auch.
Ja.
Und ich kann das 100 Stunden vorher versuchen wegzumeditieren und es ist trotzdem da. Und ich wäre euch sehr, sehr dankbar, euch dreien, wenn ihr mich bei jeder Gelegenheit auf die Schippe nehmen würdet, wenn ihr sagen würdet, komm Alter, jetzt richtig nochmal richtig auf, weil das Handtuch die falsche Farbe hat. Also
Ich werde dich dann erden.
Ich möchte da nicht wieder in diese enttäuschte Erwartungsfalle rein. Das ist schon fast rituell. Also wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir was. Ja. Das brauche ich für einen gelungenen Urlaub.
Du brauchst deine Kopfbilder, ne?
Je, also das ist zum Beispiel ein echter Killer. Was ich super finde, ist unsere Angewohnheit, schon seit vielen, vielen Jahren nur mit Handgepäck loszufahren.
Mhm. Ja.
Und ich merke, dass leichtes Gepäck am Flughafen, beim Check-in, wenn ich nicht am Gepäckband stehe und warte, wenn die mich beim Hotel immer groß angucken oder in irgendeiner Unterkunft.
Oder in unser Gepäck.
Wo sind denn eure 7 Hartschalenkoffer?
Ja, genau.
Und die sind gar nicht da. Und ich fühle mich so super mit leichtem Gepäck. Mhm. Und auch allein schon vorher zu überlegen, brauche ich das wirklich? Nehme ich das wirklich mit? Will ich das alles schleppen? Das ist für mich schon so ganz viel Vorurlaub. Mhm. Und du, was hast du Erotisches für mich vorbereitet?
Das werde ich jetzt nicht verraten. Ich wollte dir nur 5, also beziehungsweise jetzt eigentlich erstmal nur 2 Praxistipps für vorher geben.
Mhm.
Es gibt so ein schönes Buch, das heißt Die Kunst, Urlaub zu machen.
Mhm.
Und das Erste, als ich das las, dachte ich, ja, siehste, das muss ich dir eigentlich mal erzählen. Und zwar sagen die, versuchen Sie nicht, alles abzuschließen. Also abzuschließen meint jetzt nicht das Haus, das sollte man natürlich abschließen.
Denk ich auch.
Sondern da geht es wirklich um offene Projekte, die noch beendet werden müssen. Und diese Idee, ich muss jetzt noch alles fertig schreiben.
Ach so, zu Hause abschließen.
So weiter, genau.
Sorry, da muss ich diesen…
Nein.
Da muss ich diesem Buch aber wirklich mal widersprechen. Für mich ist das super, weil der nahende Urlaub ist für mich der beste Tritt in den Hintern, gerade den prokrastinierten Kram, den ich seit Monaten vor mir herschiebe.
Zum Beispiel Fußball gucken?
Ich habe hier von der Berufsgenossenschaft, eine der lästigsten Institutionen in Deutschland, schon wieder irgend so ein Schrieb, den ich nicht verstehe.
Ja. Ja,
und ich weigere mich aber auch, da irgendwie einzutauchen. Mhm. Und ich weiß, vor diesem Urlaub werde ich es tun. Insofern, sorry, aber.
Aber weißt du, warum die das sagen? Die sagen das, weil du dich so unter einen ziemlich hohen Stresspegel noch stellst.
Das stimmt allerdings.
Wenn du so eine feste Deadline hast.
Mhm.
Und die sagen, das ist irgendwie gar nicht gut. Und weißt du, was du machen sollst, um diesen Stresspegel loszuwerden? Also niedriger zu machen, vorm Urlaub, am letzten Arbeitstag, Sport treiben.
Habe ich heute mehrfach, kriege ich hin. Ich glaube, das ist nicht ganz zu Ende gedacht, weil wenn ich offene Projekte, Fragen, Nervereien zu Hause liegen habe, dann verfolgen die mich im Urlaub.
Ja.
Vielleicht wird es so ein bisschen weniger, aber dann komme ich nach Hause.
Aber hast du da dann nicht so vielleicht auch manchmal eine kreative Lösung? Ist ja manchmal auch gut. Also wenn man sich so ein bisschen Abstand verschafft und nochmal drauf guckt und dann kommt plötzlich so mitten in der Nudel, weiß ich nicht, kommt plötzlich so eine Idee und die kann man ja aufschreiben und
bei
festhalten.
Bei der Berufsgenossenschaft?
Naja, bei der, nee,
das Einzige, was man machen könnte, ich hoffe, niemand, der zuhört, arbeitet für diese Organisation. Ich könnte es einfach zusammenknüllen, wegschmeißen und gucken, was passiert. Das fände ich, das wäre noch eine Lösung, die ich kreativ finde.
Ja, was ich so spannend finde, dass die Studien so sagen, sie denken ja immer, oh komm, jetzt das endlich Erholung, Entspannung, ja. 2 Wochen weit weg, Neues entdecken und ich weiß nicht was. Dass diese Erholung meistens, oder nicht meistens, sondern das sagen die Studien, innerhalb der ersten Woche, wenn du wieder zu Hause bist, schon wieder weg ist.
Mhm.
Also gibt sogar Empfehlungen zu sagen, mach lieber Kurzurlaube, also immer mal ein bisschen, ein paar Häppchen, wo du dich rausziehst.
Auch nicht so klimaneutral, ja.
Ja, kommt drauf an, du kannst ja auch in Brandenburg wandern gehen oder Fahrrad fahren oder weiß ich nicht, Kanu oder so.
Ich glaube, die müssen gar keine Ortsveränderung haben. Es reicht schon, wenn ich mir einen halben Tag einfach…
Oder in unserem Garten.
Frei
oder sowas,
erlaube.
Ne? Mhm, genau. Und das ist in Wirklichkeit der Punkt, dass wir dazu neigen, wenn wir zu Hause sind in unserem Alltag, höher, schneller, besser, also ne, machen, 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 Stress, Stress, Stress.
Akku leer
und dann denken so, und jetzt im Urlaub, da lade ich mich wieder völlig auf und so. Und es ist eher besser, dass du in deiner Arbeitszeit immer mal wieder so Inseln ein baust, wo du sagst, so, okay, jetzt meditiere ich oder ich gehe raus in die Natur. Ich gehe zum Beispiel ja gerne mal 2 Stunden in den Wald oder so und unterbreche. Und dann wieder quasi dich ransetzt, dass du gar nicht erst mit deinem Stresslevel so hoch bist.
Total.
Weil
dabei.
Das ist ja auch eine, ja, das ist ja auch zu beobachten, dass Menschen plötzlich, kaum sind die im Urlaub, schwer krank werden.
Ja, und das ist ganz interessant, dass unsere Wahrnehmung von uns selbst ganz häufig geknüpft ist an aktuelle technische Entwicklungen. Mhm. Also dieses Akkubild, das haben wir eigentlich erst, seitdem wir das Smartphone oder andere aufladbare Akku, Geräte haben, wo wir Panik haben, ne, E-Auto, dass die Batterie alle ist. Mhm. Und dann fangen wir an, uns selber als so eine Art technisches Gerät zu betrachten und das zu übertragen. Also früher hattest du das
überhaupt
mit den...
nicht sind.
Nee,
also
nee, sind wir nicht. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Was ist dein Ziel in diesen 2 Wochen Sardinien? Hast du dir was vorgenommen?
Nee, ich versuche ja immer doch achtsam durch mein Leben zu gehen und im Hier und Jetzt zu bleiben. Und mit dem, was mich da erwartet, und das, ich habe da ja nicht so Erwartungshaltungen oder so, und mit dem, was mich da erwartet, dann in dem Moment zu reagieren. Und ich, na ja, klar, was ich immer möchte, ist draußen sein, draußen sein und viel gar nicht so unter Menschen, das reizt mich im Moment gar nicht so, sondern wirklich mehr so diese Insel auch zu erkunden, also zu wandern, klar, auch schwimmen zu gehen, aber ich kann zum Beispiel nicht jetzt stundenlang am Strand sitzen, das
also ich habe
und lesen und auch mal durchaus Obst, Gemüse, also mich vielleicht wirklich auch gut zu ernähren, was in Italien ja durchaus gut möglich ist.
Aber da würde ich sagen, sorry, das solltest du eigentlich immer tun. Und
ja,
nicht
das versuche ich
ja
auch, aber ich finde im Urlaub, wenn du dann so frische Salat oder so, dass ich bin manchmal echt zu faul, mir einen Salat zu machen. Und weißt du, wenn ich den dann da vielleicht auch auf dem Markt mir das einkaufen kann oder so, dann finde ich das viel schöner.
Eigentlich spielt man im Urlaub so den idealen Normaltag oder Alltag nach. Ne?
Ja, oder so, wie man gerne wäre. Also zumindest ist dann dieses, jetzt musst du dies noch, also du bist nicht so im Außen, das ist ja das Schöne am Urlaub. Also das verstehe ich unter Urlaub, dass ich mehr mit mir bin und selber entscheiden kann, mich treiben lassen kann. Also so eine Form von Müßiggang. Mhm. Und nicht jetzt hier und dann um 3 da und dann um 10 da und so. Ne?
Also das, was dir die Kinder in den letzten Urlauben vorgeworfen haben. Ne?
Naja,
dazu muss man Mama sagen, will schon wieder Kultur machen.
Wir haben die letzten Urlaube so gemacht, dass wir von A nach B nach C nach D immer wieder in Etappen gereist sind.
Genau, wir haben quasi jede Nacht oder jede zweite Nacht woanders verbracht.
Genau, dass wir nur 1-2 Nächte da sind.
Ja.
Und dann machst du natürlich so eine Reise nicht durch irgendeine x-beliebige Stadt, die du auch woanders haben könntest, sondern dann gehst du ja nun gerade an die Stellen, wo es vielleicht, keine Ahnung, besonders schön ist, wo die Natur toll ist, wo Ausgrabungen sind. Ja, das ist mein Favorite, sage ich auch ganz offen. Und dass die Kinder dann manchmal sagen, oh, jetzt bitte nicht noch
ein Steinhaufen,
eine römische Siedlung oder ich weiß nicht was, das kann ich komplett nachvollziehen. Aber das wird ja diesmal auch anders sein, weil du hast ja geplant.
Ja, und ich glaube, dass die ungeplante Zeit, also die im besten Sinne freie Zeit, die jetzt auch nicht irgendwie pädagogisch aufgeladen ist, wo man jetzt auch nicht schon wieder sich bewegen oder was spielen muss oder so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass genau in diesen Momenten, wo eigentlich nichts los war, ich meinen Kindern am nächsten war.
Genau.
Weil immer, wenn wir hier oder ganz häufig, wenn wir hier so ganz normal in unserem Berliner Trott sind, dann hat jeder einen Anschlusstermin. Mhm. Und man kann Gesprächen aus dem Weg gehen. Mhm. Und dieses Chillen, ich weiß, das regt ganz viele Boomer auf, dieses Wort, aber diese Fähigkeit, so gemeinsam irgendwo in der Hängematte oder in so einem Stühlchen
oder Wolken zu beobachten.
und dann einfach mal auch nichts zu sagen und zu gucken, was kommt. Also ich kann mich erinnern, dass in den gemeinsamen Reisen mit unserer Familie das immer die Momente waren, wo ich ganz große Aha-Erlebnisse hatte aus so einer Alterskommunikation. Mhm. Zeit zum Kommunizieren, die aber auch Zeit zum Schweigen oder mal gemeinsam Musikstücke
oder hören. Mal einfach nur nebeneinander sitzen und in die Gegend starren.
Ja, oder endlich mal wieder Pauls die ganzen Stücke zu hören, die er komponiert hat in der letzten Zeit und ihn einfach zu fragen, so was hast du dir dabei gedacht oder was war die Idee oder was die Botschaft und so, da freue ich mich total drauf. Aber interessanterweise, alles was wir über Urlaub erzählen, sind eigentlich Defizitbeschreibungen unseres Alltags.
Wie meinst du das jetzt?
Naja, diese Chillzeit, wo ich mit meinem großen Sohn einfach nur abhänge und Musik höre und mir erklären lasse, wie geht das, was soll das und so, die müsste ich doch eigentlich in einer guten, normalen Alltagswoche hier in Berlin auch haben.
Da wäre eben die Frage, was kommt in deinem Alltag zu kurz?
Gut.
Und dann wäre eben die nächste Frage, was für innere Bedürfnisse, also was sind deine Bedürfnisse? Ne? Und die sind bestimmt nicht nur eine Geschichte nach der nächsten schreiben oder so. Ne?
Das stimmt allerdings. Ja. Du hattest doch da so eine Liste.
Ich habe auch noch eine Liste, ja. Aber was ich auch interessant fand, ist, dass es so Hinweise gibt, welcher Persönlichkeitstyp du bist. Wenn du zum Beispiel, so würde ich dich jetzt beschreiben, offen und neugierig, das hatten wir ja neulich auch als eine deiner Stärken, und viel in der Öffentlichkeit bist, im Grunde, moderierst, keine Ahnung, in irgendwelchen Fernsehsendungen bist, Zoom-Konferenzen hast und, dann wäre zum Beispiel für dich ein viel idealer Urlaub, dass du dich mal zurückziehst und alleine bist. Mhm. Also genau das Gegenteil machst.
Warum?
Und wenn ich jetzt so als fürsorgliche Mutter halt immer darauf achte, was ich anderen Gutes tun kann, dann ist für mich vielleicht mal ein Urlaub schön, wo ich verwöhnt werde. Mhm. Ja, einfach auch, um diesen Ausgleich mal zu haben. Ne?
Aber Schatz, ich verwöhne dich jeden Tag, ich trage dir auf Händen, ich bringe dir Kaffee ans Bett.
Wann war denn das letzte Mal Kaffee an meinem Bett?
Tanga. Mhm. Ja, weil du immer schon so früh aufstehst. Da kommt
Aha. Ja, aber das.
Also noch mehr gute Ratschläge, Schatz. Bitte, bitte, setz mich unter Urlaubsdruck.
Sag mir doch mal bitte, was ist für dich denn Entspannung?
Entspannung?
Mhm. Weil das ist ja immer so eine, ich fahre in Urlaub, um mich zu entspannen oder Erholung. Fragen wir mal lieber anders, was ist für dich Erholung?
Harald Junke. Tagsüber keine Termine und mittags schon leicht einsitzen. Also das war Harald Junkes Definition von einem gelingenden Tag.
Ja.
Da ist ein bisschen was dran. Also keine Termine zu haben, ich habe tatsächlich alle meine Kolumnen, also die ich in den nächsten 2 Wochen abwerfen müsste, habe ich alle vorgeschrieben, also so vorgeschrieben, dass ich nochmal einmal drauf gucke und sie dann absende. Mhm. Also ganz ohne geht's bei einem Freien nicht, aber es war schon ganz anders, das weißt du auch. Ne? Ich habe in Urlauben auch schon Teile von Büchern geschrieben und war da nicht immer sehr ausgeglichen.
Nee.
Also dieses Terminlose und auch nicht jeden Tag verplanen. Mhm. Also einfach auch mal zu sagen, hey, ich bewege mich heute einfach mal nicht, weil hier auf dieser Terrasse gefällt es mir super.
Ja.
Und ich brauche jetzt auch nicht ganz viel Essen, Trinken, Tralala, sondern kann auch gut in die Gegend gucken. Ich glaube auch, digitales Detox wäre mir
finde
recht.
Ich auch gut.
Also ich möchte jetzt nicht im Stundentag Nachrichten bekommen, dass Armin Laschet jetzt schon wieder mit Herrn Maaßen irgendwie ein Ding laufen hat. Nee. Völlig Wumpe.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob wir das den Kindern, ich habe ja versucht, möglichst WLAN-arme Unterkünfte zu finden, aber die Jungs
sind auch noch nicht, aber okay.
Die Jungs sind halt sehr schlau, wenn es darum geht, den elterlichen Hotspot zu hacken oder in der Kneipe unten sich irgendwie ins WLAN einzuladen.
Wenn du so zurückdenkst, was war dann da dein größter oder dein schönster Urlaub? Also und man muss dazu ja sagen, du bist ja früher als du noch Student warst.
Ich war 3 Monate am Stück in Indien und so.
Genau.
Also die schönsten Momente waren tatsächlich. Das erinnert mich total an meine Jugend. Wir hatten in Münster in unserer Neubausiedlung so einen Stromkasten. Und da saßen wir dann drauf oder haben uns auch mal runtergeschubst. Und da haben wir dann einfach nur so, Ja, manchmal Quatsch.
In den Sommerferien
erzählt.
Oder wie kommst du jetzt auf
ja,
Urlaub?
Ja, es war draußen. Ja. Es war draußen und es war komplett sinnlos. Also wir hatten kein Ziel. Wir haben uns ein bisschen geneckt. Manchmal hatten wir einen Ball dabei, dann haben wir ein bisschen rumgekickt. Aber jetzt nicht irgendwie so aus, um jetzt zu gewinnen, sondern einfach nur so aus Spaß. Mhm. Und ich kann mich an studentische Urlaube erinnern. Achtung, jetzt mal weghören, weil es wird illegal.
Ja.
Aber in Thailand, als Thailand noch, das war in den 80er Jahren, also wirklich noch so ein Paradies in den Tropen war, ich kann mich erinnern, dass ich wirklich tagelang mit sehr netten Menschen aus allen Herren Ländern, also Skandinavier, Amerikaner, Australier, wir hatten so ein Radius, so jeder hatte vor seiner Hütte eine Hängematte. Mhm. Bis zum Strand waren es Luftlinie, ich schätze mal 40 Meter. Mhm. Und das war immer so ein ganz langsamer Kreislauf. Hängematte, Strand, Kneipe, Bier. Irgendwer hatte dann Thai-Gras besorgt, was einen wahnsinnig wegschoss.
Mhm. Dann hat man erstmal wieder geschlafen, oder was?
Ich kann mich erinnern, dass ich diese Sade-Platte, Smooth Operator.
Ja, da war ich gerade mit einem anderen Hajo zusammen.
Ja, aber das war ja auch so.
Schon in meinem Leben.
Das war ja nun wirklich echte Chillmusik. Ja. Ne? Also diese Sade-Platte würde ich, glaube ich, so, wenn ich so die 50 Platten meines Lebens, würde die auf jeden Fall dazugehören. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ich glaube, die hieß tatsächlich nur Sade.
Ja, die hieß nach ihr, glaube ich.
Und ich hatte so einen Walkman tatsächlich, ja, genau. Mit so ganz kleinen, schrottigen Lautsprechern. Mhm. Und ich habe diese Platte rauf und runter gehört und dann bin ich wieder an den Strand gegangen, habe mit Ben, dem Holländer, Schwimmen gespielt. So ein total hirnloses Kartenspiel.
Das kenne ich auch, ja.
Und dann haben wir wieder so eine Glasnudel mit frischen grünen Papaya gegessen. Es kostete alles nichts und es war so ein Robinson-Leben. Mhm. Und wir
ich bin ja auch nach Griechenland zweimal getrennt, was ein Irrsinn.
Würden wir heute einer Tochter nicht erlauben?
Nee, da wären wir, glaube ich, ein bisschen, ja, sehr streng, glaube ich.
So, und in Griechenland?
Und in Griechenland habe ich auch tatsächlich, obwohl ich auch ein Zimmer hatte, aber das war mir alles zu warm, habe ich immer am Strand geschlafen.
Mhm.
Im Schlafsack. Und ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde. Also ich glaube,
jetzt kommen wir ein bisschen zu den Themen. Hier.
Naja, auf jeden Fall hatte ich dann immer einen Hund, einen herrenlosen Hund, einen Streuner. Der hat immer an meinem Kopf geschlafen.
Und dir die Läuse, Flöhe.
Das auch wahrscheinlich, aber vor allen Dingen hat er mir die Leute vom Hals gehalten.
Mhm.
Also der knurrte immer, wenn jemand kam, was mich dann auch aus dem Schlaf natürlich weckte. Und ja, wenn ich mir das überlege, so auf dem Autoputt, damals noch durch Jugoslawien, dann auch mit dieser schönen Schwellenautobahn, das war ja auch so. Und mein Lieblingserlebnis war, da bin ich mit einer Freundin mit so einem Bus getrennt. Das war irgendwie ein ganz netter, junger Hippie aus Deutschland auch, auf dem Rückweg. Und wir hatten natürlich nicht genug Platz, weil der im Bus auch noch irgendwie eine Freundin dabei hatte. Also mussten wir davor schlafen. Also haben wir nachts auf irgendeiner Wiese angehalten, haben uns davor gelegt in unsere Schlafsäcke. Und ich wache am nächsten Tag auf und wir sind mitten auf dem Dorfplatz.
Aha.
Und alte Männer sitzen auf Parkbänken und starren uns an. Das fand ich schon ein bisschen speziell. Aber auch so Erlebnisse mit 200 in irgendeinem Mercedes auf der Autobahn nach München, wo ich dachte, okay, das überlebe ich jetzt nicht. So mit Leitplanken schleifen und solchen Dingen. Also.
Aber das klingt mir jetzt alles nicht so nach Erholung. Wie war denn für
dich
der ideale
Erholungstag? Nee, das ist eben genau auch der Punkt. Also die Hin- und Rückfahrt war keine Erholung. Also es war dann da vielleicht eine Erholung. Wir waren auch 4 Wochen auf Heike Diki, also in Griechenland. Mhm. Aber als wir zurück waren, waren wir wieder komplett im Arsch sozusagen.
Aber ihr hattet richtig was erlebt.
Aber wir hatten richtig was erlebt und ich glaube, deswegen verkläre ich das auch so. Es gibt sogar in der Psychologie den Rosy View Effekt.
Mhm.
Das heißt, Urlaubsstimmung wird nachträglich immer positiver bewertet.
Ist das okay?
Was?
Naja, ist das okay, dass wir so funktionieren? Ich finde das nicht schlimm.
Nö, ich auch.
Also, dass man das da so im Nachhinein ein bisschen verklärt. Ich meine, die letzten 27 Jahre habe ich eigentlich durchgehend unter diesem Rosy View operiert.
Ja, Wir haben ja auch ganz schöne Fotoalben. Wie machen wir das eigentlich? Also das ist ja auch so das Nächste. Ne? Du jetzt inzwischen fotografiert man ja immer mit dem Handy.
Ja.
Ich habe neulich immer gescheckt, ich habe irgendwie über 5000 Fotos, die brauche ich alle gar nicht.
Davon ist aber nur jedes damit? Löschen.
Ja.
Dauert löschen. Ewig. Dafür kann man Flüge zum Beispiel super nutzen, Handys durchlöschen.
Und was fällt dir ein bei Thomas Cook?
Thomas Cook ist ein Reiseunternehmen, aber auch ein Entdecker. Also Cook ja. hat doch die Cookinseln wahrscheinlich entdeckt.
Das mag alles sein. Ich rede aber von diesem Thomas Cook, der die Pauschalreisen entwickelt hat. Und weißt du, wie das entstanden ist?
Nein.
Der hat also von 1808 bis 1892 in England gelebt. Und eigentlich ursprünglich wollte er Tischler werden und hatte aber bei seinem Onkel, bei dem er in der Lehre war, der war alkoholkrank. Und daraus ist er dann selber als Laienprediger und absoluter Abstinenzler, der hat nie Alkohol getrunken, auf die Idee gekommen, im Kampf gegen den Alkohol, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube 1841 oder so, seine Mitstreiter der Abstinenzbewegung für einen Schilling zu einem Ausflug von Leicester ins 12 Meilen entfernte Longborough zu transportieren mit der Eisenbahn. Da gab es dann also noch, also man konnte nur in der B-Klasse oder so überhaupt fahren, dann Blasmusik, ein Sandwich und eine Tasse Tee.
Aha.
Und das führte dazu, dass er 1845 dann ein Reisebüro, da konnte man dann Trips nach Liverpool oder Scotland oder also auch zur Weltausstellung nach London fahren.
Und immer so all inkle.
Und all inkle, genau. Und das hat er dann weiter betrieben, dann ging es mit Paris und Italien weiter und eben auch mit Ägypten. Also diese wunderbare Geschichte von Agatha Christie, Tod auf dem Nil, ist dadurch entstanden, dass er diese Reisen, diese Pauschalreisen angeboten hat. Da ist sie auf die Idee gekommen, das als zu einem Krimi zu machen. Der ist ja dann auch verfilmt worden mit, oh, wie heißt er denn noch, dem großen englischen Schauspieler.
Sir.
Ja, Sir ist richtig.
Sir heißen sie alle, Peter Ustinov.
Mit Peter Ustinov könnte auch sein, vielleicht meine ich den.
Richard Attenborough.
Nee.
Ich war nie so ein Agatha Christie-Fan. Aber mir fällt da was ein. Kennst du diese, unsere Eltern haben die gelesen, so juxige Büchlein, die hießen mit Frau Meyer im Himalaya?
Ja, meine also, Eltern haben sowas nicht gelesen, aber ja, ich so weiß, Mickey, ich kenne diese.
Bisschen so Mickey Krause-Lustigkeit. Ja. So, das waren so gelbe Büchlein, liebe Zuhörenden. Wenn aber ihr noch,
keine Reklambüchlein.
Nein, das war alles andere als Reklam, aber es war halt so, ich sag mal, heiter besinnliche Aufsätze aus der All-Inkle-Welt. Das war damals natürlich noch was ganz Besonderes.
Ja.
Ach so, ja klar, deine Eltern haben ja immer nur Goethe, Heine und…
Naja, nee, also die haben auch ganz viel Krimis gelesen und solche
Ja,
Sachen,
ja, aber immer mit Niveau.
Aber es gab dann eben am Ende hatte er dann… 1842 konntest du in 222 Tagen um die Welt reisen. Und da fällt mir wiederum dieser wunderbare Film ein, in 80 Tagen um die Welt. Ne? Das ist ja alles so, so, wahrscheinlich auch so eine Zeit.
Ja, Fangfrage. Wie hieß das Schiff, das der gute, jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie hieß er denn, der in 80 Tagen um die Welt gefahren ist? Also wie hieß auf jeden Fall das Schiff, das er fast komplett abgefackelt hat, um da im letzten Moment noch nach Großbritannien zurückzukommen?
Das ist eine gute Frage.
Das war ja diese Wette, ne? Also wer… ich weiß es auch nicht, aber ich denke mal drüber nach. Vielleicht komme ich noch drauf. Mhm. Ich finde das eine wahnsinnig gute Quizfrage. Weil ja, hinterher stimmt. Sagt man sich mal, ja klar, ja, wusste klar, ich doch.
Aber ich wusste es jetzt gerade nicht. Der Moby Dick.
Ja, alles klar.
Ne? Ja, wusste ich doch. Dann, was natürlich im Urlaub ganz wichtig ist, habe ich auch irgendwo gelesen, dass man doch ein bisschen Sport macht. Und zwar nicht, da gibt es ja diesen… Sportmediziner Ingo Frombösig, kennst du den
ja,
noch?
Ja, genau. Ein guter.
Genau, der hat, der sagt eben nicht jetzt bis zum Anschlag, so, ne, also bis ich nicht mehr kann,
ist klar.
Sondern so eine Soft Geschichte, sodass ich am nächsten Tag auch wieder Lust habe, weiterzumachen.
Und was da wollte ich nicht drüber reden.
Und was der so macht, ist, dass er einmal im Jahr wohl Jogger im Kölner Stadtwald untersucht, nach Herzfrequenz und Laktatwert. Und er sagt, 80% der Männer laufen zu schnell und bringen sich dadurch um die Belohnung, nämlich im Grunde die subjektive Unterforderung, weil häufig da dieses Leistungsding im Vordergrund steht. Das heißt, du hast im Beruf schon Stress, weil du Leistung zeigen willst und sabotierst deine Freizeit dann auch noch mit Leistung.
Ja.
Und das erzähle ich dir deswegen, damit du auch entspannt laufen gehst. Wobei, du bist, glaube ich, inzwischen soweit, oder?
Ich bin inzwischen soweit, das ist die gute Nachricht. Ich wollte mir aber tatsächlich, weil das ist mir in der Corona-Zeit ein bisschen flöten gegangen, und zwar so eine Routine. Ja, dass ich einfach dreimal die Woche, das ist so die Zahl, mit der ich gut hinkomme, ich dann noch zweimal die Woche zum Kickboxen gehe, ein bisschen Rad fahre, dann bin ich so ganz, ganz rund. Und das ist genau das, was ich mir vornehme, weil ich gehe mal davon aus, dass unsere Jungs länger pennen werden.
Ja.
Du wirst morgens irgendwie deine Nase in alle möglichen Blütenblätter stecken.
Meine Meditation machen und vielleicht ein bisschen Yoga,
Ja, und ich glaube, also diese Stunde morgens alleine, das ist für mich ein solches Geschenk, ohne Termine zu haben. Und dann ein eiskalter, weißfleischiger Pfirsich.
Ja.
Das ist für mich der Inbegriff von Italien.
Ja.
Okay, also.
Genau, und vielleicht noch ein schönes Zitat, das ich hier am Ende habe. Ich glaube, das ist auch von Ingo von Böse. Ist, Erholung bedeutet, einen Zustand zu erreichen, der deutlich über dem normalen Leistungsniveau liegt.
Verstehe ich nicht. Einen Zustand zu erreichen, der über dem normalen Leistungsniveau
liegt? Genau. Also wenn du, dein normales Leistungsniveau im Alltag ist womöglich ja mit sehr Stress diktiert. Ja?
Ach, okay.
Und Erholung ist, du bist über deinem Leistungsniveau.
Ah, okay.
Aber eben in der Entspannung, Erholung.
Ah, das kriegen wir hin, oder?
Ich finde, wir sollten das versuchen. Ich meine, mich erholt auch ehrlich gesagt auch. Ja, das ist ja sowieso, ne? Das ist ja schon immer. Aber auch so die Vorstellung, dass ich mal keine Gedanken mehr machen muss über Podcast-Themen. Oder wobei ich ja gerne mit dir plaudere und das auch gerne wieder mache. Aber ich finde, jetzt so 2 Wochen mal ohne Meldung. Wir kriegten heute noch eine Mail von Andreas, der schrieb, naja, ihr könntet ja was auf dem Handy aufnehmen.
Klar,
aber lieber Andreas,
ihr könnt es auch lassen.
Lassen wir. Ja.
Und wer weiß, wie das Schiff hieß, und zwar das letzte, also wo Phileas Fogg da die ganzen Aufbauten und alles hat verfeuern lassen, damit die Karre schneller fuhr. Sie hieß nicht Carnatic, sie hieß anders.
Und es war ein Schiff, bist du dir sicher?
Naja, also Flugzeuge gab es damals noch nicht. Ich weiß, dass
doch, die fliegen doch auch in 80 Tagen um die Welt.
Der Diener Passepartout, ja, das war aber einer dieser Jux-Filme später. Aber mit Phileas Fogg, der Jules Verne ist das, der Ursprung, da gab es gerade mal Ballons. Natürlich ist das Jules Verne.
Nein.
In 80 Tagen um die
Welt. Nein, da ist auch so diese, haben sie diesen wunderbaren, ich weiß gar nicht, wer das ausschreibt, also dass sie da, da treten mehrere, und da gibt es unter anderem diesen deutschen General, der immer so
mit Kapelle. Nein, Cheri, das ist die verjuckste Version später.
Okay.
Jules Verne, Phileas Fogg, Passepartout und irgendwann 19. Jahrhundert, eher zweite Hälfte. Also, wer weiß, wie das Schiff heißt, schickt uns eine Mail, gilt natürlich nur für unsere Steady-Community, ne? Euch bieten wir ja immer was Gutes. Irgendein Buch wird sich finden. Wir bringen euch was mit aus Sardinien.
Wir bringen was mit, aber wir sagen nicht was.
Wir wissen auch noch gar nicht was, ja. Aber wer
kann
das
auch
mit
eine
dem
Muschel sein?
Muschel nicht.
Muschel nicht.
Du wirst in Sardinien verknackt, wenn du Sand mitnimmst. Also wenn du nur in so einem kleinen Fläschchen, so das klassische Andenken, Sand vom Strand mitnimmst, wenn du am Flughafen erwischt wirst, zahlst du Strafe. Und das finde ich super, weil diese Unart, dass jeder Tourist jetzt irgendwo hier ein Stückchen Holz, ein Steinchen, eine Muschel oder sonst was abknackst, irgendwann ist es dann alles nicht mehr da. Also, wir haben uns bestens vorbereitet, wie ihr merkt, und jetzt ist Schluss.
Wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer. Wir sind irgendwann Ende Juli wahrscheinlich zurück und dann hören wir uns wieder. Und viel Spaß mit den beiden Expertinnen.
Und genießt eure Ferien auch. Tschüss.
Auf bald.
Hier. Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.